Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute muss ich euch sagen, wird es ganz, ganz besonders werden in diesem Podcast, weil ich werde euch was vom Pferd und von sonst was erzählen und was euch genau erwartet, verrate ich euch gleich. Vorher noch dieser Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Diesen Monat wollen wir wieder allen Serienfans ein echtes Highlight vorstellen, The Agency, eine Agentenserie mit Michael Fassbender, Jeffrey Wright und Richard Gere. Hier dreht sich alles um einen Spion, der nach Jahren im Undercover-Dienst zurück in das Londoner Hauptquartier kehrt und sich bald in einem gefährlichen Spiel aus internationalen Intrigen wiederfindet. Die Serie ist am 30. November 2024 bei Paramount Plus an den Start gegangen. Solltet ihr diesen Service noch nicht haben, könnt ihr ihn ganz einfach 7 Tage lang kostenlos testen. So, und jetzt wird's spannend, weil wir machen was total Neues. Ich mache Podcasts mit mir selbst. Ja, ihr habt es vielleicht ja schon der Überschrift entnommen. Ich werde euch was vom Pferd erzählen, weil Pascal, mit dem ich eigentlich diesen Podcast machen wollte, ist leider sehr, sehr kurzfristig krank geworden. Und eigentlich wollten wir euch heute so kurz vor Nikolaus eine gute Podcast mit Schuss-Folge geben zu einer Blockbuster-Fortsetzung, bei der ihr nichts erkennt. Das geben wir euch dann vielleicht im Januar wahrscheinlich so, weil Markus muss ja dann auch bereit sein zum Saufen und wie gesagt, Pascal muss wieder fit sein, deswegen auch gute Besserung an Pascal. Und gleichzeitig sind wir ein bisschen kleiner geworden bei Leinwandliebe, weil die gute Mo, die Seele dieses Podcasts, hat leider Filmstarts verlassen, worüber wir natürlich sehr traurig sind, ihr trotzdem alles Gute auf ihren weiteren Wegen wünschen. Und ja, deswegen ist es jetzt hier so ein richer Männer-Podcast geworden, weil alle, die sich jetzt darum kümmern, sind halt Kerle. Und hoffentlich kriegen wir das genauso gut hin wie Mo, gerade was das Organisieren angeht. Und hoffen auch mal, dass wir nicht noch wieder solche Podcasts machen wie den hier heute, wo einer mit sich selbst redet. Und warum ich das jetzt hier trotzdem mache, liegt einfach daran, dass ich mich tatsächlich sehr doll auf dieses Ding hier vorbereitet habe. Weil Pascal und ich wollten einfach nur mal wieder so eine Laberfolge machen. Und ursprünglich kamen wir so auf die Idee, so okay, wenn wir Podcasts mit Schuss nicht hinkriegen, machen wir irgendeine Klassiker-Episode und die mögt ihr eigentlich auch immer ganz gerne und wir haben lange drüber gerätselt, welchen Film nehmen wir denn? Und ich wollte Big Trouble in Little China machen, weil ich diesen Film einfach gefühlt seit Kindheitstagen nicht mehr gesehen habe und mittlerweile bin ich irgendwie auf so einem Trip, ich gucke mir gerne die alten Filme von früher an, um einfach zu schauen, funktionieren die noch oder sind es jetzt so Filme, wo ich mir denke so, ja gut, musst du wohl Kind gewesen sein und Pascal meinte aber, nein, lass uns lieber Leon der Profi machen. Ich mir denke, ja, auch ein guter Film, aber ich hätte dann doch lieber Big Trouble in Little China gemacht, weswegen meine ganze Idee für diesen Podcast gewesen wäre, wenn Pascal jetzt hier aufgeschlagen wäre, das einfach zu boykottieren und gar nicht über Leon der Profi zu sprechen, auch nicht über Big Trouble in Little China, sondern über so Filme, die ich gerade geguckt habe und vor allen Dingen auch viele Filme, die ich dank Pascal geguckt habe. Und falls Pascal das hier hört, weil er immer noch krank ist und weil ihr das auch hört und natürlich irgendwie erwartet, dass hier auch so ein bisschen über Filme gesprochen wird, dachte ich, ich erzähle euch mal so ein bisschen von den letzten Filmen, die ich geguckt habe, die irgendwas hinter mir hinterlassen haben und die ich euch vielleicht auch weiterempfehlen möchte. Und einer steht bei mir wirklich oben auf der Liste, der wird vermutlich auch noch in die Top 10 des Jahres reinkommen und das ist City of Darkness, der ursprünglich auf dem Fantasy-Filmfest noch unter dem alten Titel Twilight of the Warriors Walled In lief und das ist so ein chinesischer Martial-Arts-Film von dem Regisseur Soi Chuang. Ich hoffe, ich habe es halbwegs irgendwie richtig ausgesprochen. Und der hatte vor ein paar Jahren einen Serienkiller-Thriller, über den wir häufig hier auch schon mal gesprochen oder ihn zumindest angesprochen haben, nämlich Limbo. So ein Schwarz-Weiß-Film, der so unglaublich dreckig und gleichzeitig wunderschön aussieht, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Limbo hat mich wirklich umgehauen, obwohl ich da beim Finale so minimalst meckern könnte, was natürlich auch wieder Meckern auf hohem Niveau wäre, aber Limbo ist so absolut im Gedächtnis geblieben und deswegen, als ich gehört habe, oh, das ist der gleiche Regisseur wie bei Limbo, wollte ich City of Darkness, wie er jetzt offiziell heißt, auch schauen. Und das ist wirklich so ein Film für alle da draußen, die mal wieder so richtig gute Martial Arts Action im Kino haben wollen. Und was mich fasziniert hat, das Ganze basiert auch so halb auf einer wahren Begebenheit, weil es gab wohl wirklich in Hongkong eine Art Stadt innerhalb der Stadt, die dann Kowloon Walled City hieß, wo früher irgendwie so in den 70er, 80er Jahren wirklich sehr viele Flüchtlinge gelebt haben. Und es war so eine eigene Gesellschaft für sich, wo natürlich auch sehr viel Kriminalität geherrscht hat. Und weil keiner diesen Aufbau dieser Stadt so richtig betreut und begutachtet hat, haben die einfach wild aufeinander gebaut, nebeneinander gebaut. Da ist so ein Labyrinth entstanden, aus dem man irgendwie gar nicht mehr rauskommen konnte, weil auch gefühlt keinerlei Sonnenlicht da wirklich reinkam. Und das gab's halt wirklich. Also nachdem ich City of Darkness gesehen hatte, bin ich echt in so ein Internetloch gefallen, um mir so alles Mögliche durchzulesen, weil das hat so als militärisches Fort angefangen und hat sich dann immer weiter und weiter entwickelt und war zu einem bestimmten Zeitpunkt der dicht bevölkertste Ort der Welt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die haben wohl dann irgendwann mal auch in den 80er Jahren da jemand durchgejagt, der die Bewohner gezählt hat. Und dann ist irgendwie rausgekommen, dass da 35.000 Leute gelebt haben in sehr beengten Verhältnissen und natürlich unter der Herrschaft von irgendwelchen Triaden. Und das ist quasi jetzt so ein bisschen die Grundlage für City of Darkness. Das basiert auch auf so einem chinesischen Manga, was man ja dann, glaube ich, Manhua nennt. Und das hier ist jetzt die Geschichte von einem jungen Mann, der hier in dieses ganze Geflecht von diesen Mafia-Strukturen reingerät und da irgendwie so seine Art zu Hause findet, bis seine Vergangenheit ihn dann wiederfindet. Und da muss ich gleich so eine Sache sagen. Also City of Darkness guckt man nicht wegen der Story. Also diese Story versucht dann auch so mit Rückblenden da Dinge aufzubauen, wo du dir denkst, so, boah, ist ja schon hart wie in so einer Soap-Opera, wenn dann offenbart wird, wie was miteinander zusammenhängt. Und ich saß so ein bisschen im Kino und frage mich gerade, okay, wollt ihr, dass ich das jetzt wirklich ernst nehme oder nicht? Und das ist so der zweite Punkt. Die Frage, soll man diesen Film wirklich so ernst nehmen oder auch nicht? Weil es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Kämpfer, die dann hier aufeinandertreffen und so. Und da hast du dann auch tatsächlich einen, der sowas wie Superkräfte hat, wo natürlich irgendwie gesagt wird, keine Ahnung, er kann sein Chi bündeln und dann trifft ihn nicht mal eine Kugel und es verletzt ihn wirklich kein Schwert und kein Stock und sonst irgendwie was. Und gegen den kommen nicht mal vier Leute gleichzeitig an, wo du dir denkst so, ja, da kommt so ein bisschen Kung Fu Hustle durch, wenn ihr den vielleicht kennt, ist auch ein fantastischer Martial Arts Film, der aber genau weiß, dass er einfach komplett Gaga sein möchte, deswegen ist er auch fast schon so Anime One Piece mäßig, wo dann unterschiedliche Leute auftreten, die natürlich die faszinierendsten Kampfstile haben und dann auch so immer wieder erzählen müssen, so, ah, das ist mein Kampfstil und so werde ich dich jetzt besiegen. Und City of Darkness nimmt das überhaupt nicht mit rein, aber setzt einfach voraus, dass wir wissen, ja, okay, die sind auch alle total crazy und total verrückt und die können kämpfen, wie sonst kein anderer kämpfen kann. Das war am Anfang ein bisschen merkwürdig, weil ich auch nicht so richtig reingekommen bin, weil das nie so richtig vorbereitet wird. Ich dachte einfach nur, das sind halt krasse Martial-Arts-Kämpfer und das wird hier so ein bisschen wie The Raid, nur halt in so einem größeren Komplex. Aber wie gesagt, auch das ist Meckern auf höchstem Niveau, weil wenn dann diese Action hier losgeht, hatte ich absolut meinen Spaß. Das erinnert dann teilweise auch so ein bisschen an Tiger and Dragon, weil du auch diese ganzen Schauspieler dann hast, die an Fäden hochgezogen werden und die springen dann von Etage zu Etage und werden durch Wände geboxt und fliegen irgendwie gefühlt 10 Meter durch die Luft, wo du dich fragst, so wie habt ihr in diesem ganzen begrenzten Raum überhaupt noch Platz für 10 Meter Luftflüge? Aber diese ganzen Kämpfe sind auch wirklich sehr kreativ, sehr gut gemacht. Ob das nun 2 Leute sind, die sich bekämpfen, ob das mehrere Leute sind, die sich gleichzeitig bekämpfen. Also das macht wahnsinnig viel Spaß und du merkst halt auch so, wie die Kamerafahrten da um die Kämpfer sind. Und da hat sich jemand wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, diese geilen Kampfchoreografien auch wirklich gut einzufangen. Und zusätzlich muss man ja auch sagen, die haben dieses Set von diesem Kowloon Walled City wirklich gut nachgebaut. Also es ist nicht jetzt irgendwie CGI-Gedöns, also sicherlich auch irgendwo CGI-Gedöns, aber sie haben halt auch wirklich die Etagen und die Treppenhäuser und alle wichtigen Orte, wo dieser Film spielt, nachgebaut, wodurch du halt auch das Gefühl hast, ja, du rennst da wirklich mit der Hauptfigur und den anderen Figuren durch diese engen Gänge und hast irgendwann überhaupt kein Gespür mehr dafür, wo ist denn das eigentlich? Ich fand es eigentlich schon faszinierend, dass diese Figuren sich da überhaupt orientieren können, weil da würde wahrscheinlich nicht mal Google Maps irgendwie durchfinden und trotzdem kriegen die das irgendwie hin. Und deswegen, also wer wirklich so Martial Arts mag, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen. Also der läuft jetzt, glaube ich, noch ein bisschen im Kino, aber ich denke mal, der wird sehr, sehr schnell auch fürs Heimkino zugänglich sein und dann ist der wirklich Pflicht für jeden, der einfach mal wieder so gute Haut-drauf-Action haben möchte, die, wie gesagt, sich manchmal nicht zu ernst nimmt, dann doch wieder sehr ernst nimmt und wegen der Story nochmal guckt ihr den nicht. Also das ist einfach klar, aber der macht verdammt viel Spaß und ich hatte meine Freude daran, einfach weil es wirklich auch mal wieder was anderes ist. Und deswegen kann ich euch City of Darkness wirklich wärmstens empfehlen. Und auf Empfehlung vom guten Pascal habe ich ja gleich 2 Filme geguckt, die jetzt gar nicht im Kino laufen. Aber ich weiß, wir hatten über den einmal gesprochen hier im Podcast. Ich frage mich nicht mehr, wann das war. Und es war Host. Ich glaube, ich wollte von Pascal irgendeinen guten Horrorfilm haben und er meinte irgendwie so, ja, Mensch, dieser Host, den fand ich damals nicht schlecht. Und der hatte es ja dann irgendwann auch mal auf so eine Liste geschafft der gruseligsten Filme aller Zeiten. Und das Jahr zuvor, als diese Liste das erste Mal veröffentlicht wurde, war noch Sinister auf Platz 1 von Scott Derrickson, der ja dann Doctor Strange auch gemacht hat. Und Sinister war wirklich fantastisch. Und dann kam aber bei der nächsten Studie, wo die halt Leuten einfach die Filme gezeigt haben und dann den Blutdruck gemessen haben, kam Host auf Platz 1. Und Host ist so ein Film, übrigens nicht zu verwechseln mit The Host von Bong Joon-ho von 2006, meine ich, was ein toller, toller Monsterfilm ist mit einer Familie im Mittelpunkt, der wirklich sehr, sehr gut ist, den ich euch mehr empfehle als Host, obwohl Host an sich auch nicht schlecht ist. Vor allen Dingen, weil da halt wieder so eine spannende Hintergrundstory hat, weil Host wurde während der Covid-Pandemie gedreht und Regisseur Rob Savage hat halt gemacht, was man damals machen musste, nämlich alles nur per Zoom. Und es geht eigentlich darum, dass sich so mehrere Freundinnen zu so einem wöchentlichen Zoom-Call zusammenfinden. Verzeihung, ich habe immer noch so ein bisschen den Hustenwurm irgendwie in mir drin. Auf jeden Fall haben wir halt diese Gruppe von Freundinnen, die sich zu so einem Zoom-Call treffen und dabei jetzt so eine Zoom-Seance durchhalten wollen, weil es ist ja Covid und sie können nicht zusammenkommen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, geht das Ganze schief. Und das ist alles wirklich nur, als würdest du auf einen Computermonitor schauen und du siehst diese kleinen unterschiedlichen Felder, wo halt die Zoom-Teilnehmer zu sehen sind. Und das natürlich dann interessant, damit auch so im Horrorbereich zu spielen. Und ich meine, es wurde ja schon häufiger jetzt gemacht, hier diese Unfriend oder Searching oder wie die alle heißen, so die versuchen das ja auch so, diese Desktop-Horrorfilme oder Desktop-Thriller zu sein. Und hier haben wir es jetzt halt einfach nur Zoom Call The Horror Movie, der tatsächlich dann aber für mich persönlich irgendwo ein bisschen zu platt war. Also hat gute Jumpscares und die Tatsache, dass wir die einzelnen Teilnehmerinnen halt immer nur in ihrer Küche sehen und im Hintergrund hast du natürlich dann eine dunkle Tür oder irgendwie einen langen Flur, wo irgendwas passieren könnte. Das nutzt der Film auch gut aus. Aber es ist dann halt einfach irgendwo so ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, ich weiß nicht, vielleicht minimal ein bisschen mehr Story hätte ich schon ganz interessant gefunden, obwohl ich ja auch sagen muss, das ganze Ding ist nur 57 Minuten lang, also ist auch eine gute Länge, aber ich stoße hier dann immer wieder an das gleiche Problem, was ich mit gefühlt jedem Found-Footage-Film habe. Diese Tatsache, dass Leute dann in panischen Momenten trotzdem immer noch die scheiß Kamera mitschleppen und irgendwo hinhalten, weil sie jetzt uns als Zuschauern zeigen wollen, was da passiert. Und hier hast du das halt auch. Und vor allem, wo ich mir denke, okay, schleppst jetzt wirklich einen Laptop mit dir durch so einen Flur, um zu gucken, was da ist. So, also das Erste, was ich in so einer Situation fallen lassen würde, wäre meine Kamera, mein Handy, mein Laptop oder was auch immer so. Aber das halt so dieses Filmische. Ich finde, Blair Witch Project hat es halt damals irgendwie immer noch am besten gelöst, weil sie gesagt haben, ja, es sind halt Dokumentarfilme, die wollen halt so viel wie möglich aufzeichnen von dem, wie sie halt nach dieser Hexe von Blair suchen. Und bei so anderen Found-Footage-Filmen tue ich mich dann irgendwann halt auch einfach echt schwer damit, weil ich mir auch denke so, kein Mensch rennt so rum. Also am schlimmsten fand ich das immer noch bei Cloverfield, dem allerersten so. Ich meine, ist ja irgendwo auch ein guter Film, aber also krassere Motion Sickness hatte ich schon lange nicht mehr, wenn die da wirklich einfach durch die Gegend rennen, weil sie die Kamera noch in der Hand halten müssen. Ist einfach nicht meins. Trotzdem muss ich sagen, Host ist ein interessanter Film, gerade weil er halt nicht mal eine Stunde lang ist und teilweise dann doch auch interessante Jumpscares hat, aber ihn so jetzt als den gruseligsten Film aller Zeiten zu betrachten, dann denke ich mir so, weiß ich nicht. Das ist so wie diese alte, ich weiß gar nicht, es war irgendeine Kaffeemarke, vielleicht war es auch Nescafé, ich weiß nicht, aber ihr erinnert euch möglicherweise noch dran, da gab es immer so diese Werbespots, es war irgendwie so ein total idyllisches Bild, irgendwie so ein Sonnenuntergang am Meer und Pling-Plang-Musik im Hintergrund und das hast du so gefühlt eine Minute lang angeguckt und auf einmal kam halt so eine Monstergestalt so als Jumpscare raus und dann hieß es so, ja, noch besser hält dich nur unser Kaffee wach oder irgendwie sowas und so hat sich Host für mich teilweise angefühlt und da bin ich dann immer an so einem Punkt, ich mag Jumpscares. Wir haben ja über Smile 2 gesprochen, der ja auch sehr viel auf Jumpscares basiert. Aber das halt irgendwie auch atmosphärisch gut aufbaut. Hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist natürlich eine tolle Idee, dass du als Filmemacher irgendwie mit den Gegebenheiten einer Pandemie trotzdem umgehen kannst und einfach sagst, ja, ich mache trotzdem einen Film daraus. So, das ist schon geil und das muss man irgendwie hier auch lobend anerkennen, dass da wirklich so ein guter Film draus geworden ist, aber so meins war es jetzt nicht und am Ende des Tages bin ich halt aber auch wirklich kein Fan von Found Footage, also das merke ich halt immer und immer wieder, also ich gucke mir sowas gerne an, aber es muss am Ende irgendwie auch interessant sein. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Es gibt so einen französischen Found-Footage-Film, wo sie in so einem See tauchen gehen, weil sie so ein altes Geisterhaus suchen. Den fand ich dann wieder ganz spannend. Also manchmal gibt es auch Found-Footage-Filme, die finde ich ganz okay. Aber das ist zumindest ein Film, den wir jetzt hier abgearbeitet haben von Pascals Liste, die er mir mal mitgegeben hat. Und als nächstes, und es ist halt schade, dass er jetzt gerade nicht da ist. Ich hoffe, er hört das hier und ärgert sich ein bisschen, weil Pascal ist ja auch ein großer Paul Schrader-Fan. Und ich habe, glaube ich, so alle Paul Schrader Filme, die auch von Schrader selbst inszeniert wurden, wirklich über Pascal geguckt. Also natürlich hier so First Reformed und Card Reader und The Gardener und so, die liefen ja jetzt zuletzt irgendwie, wo man halt auch schon so ein bisschen gemerkt hat, okay, irgendwie die Mysterien eines mysteriösen Mannes sind natürlich irgendwo dann auch immer das, was Paul Schrader am meisten interessiert. Das hat man natürlich auch am besten in Taxi Driver gesehen. Und es ist nicht mehr anstecken, es ist einfach nur Husten, der nicht los will. Und wenn ich jetzt hier für mich alleine so viel rede, dann kommt zu viel Luft in die Lunge und ich huste und huste. Aber wir kommen zurück zu dem Paul Schrader Film, den mir Pascal auch mitgegeben hat, der letztendlich auch wieder das macht, was Paul Schrader so viel macht, nämlich über einen mysteriösen Mann sprechen. Und zwar ist es American Gigolo mit Richard Gere von 1980, so der Film, der Gere ja dann auch eigentlich irgendwie so groß gemacht hat, wo es halt um genau das geht. Also Richard Gere spielt einen Typen namens Julian, der ja ein Gigolo ist. Also ältere Damen kaufen sich den ein und gehen dann mit dem shoppen und essen und auch ein bisschen schnackseln, man weiß es nicht so genau. Und irgendwann wird ihm so ein Mord untergeschoben und er muss jetzt dann irgendwie anfangen, da zu schauen, okay, wie komme ich aus dieser ganzen Falle wieder raus und wer hat mich überhaupt da reingebracht? Ist ein interessanter Film und vermutlich würde Pascal mich hassen, wenn ich das jetzt sage. Ich fand ihn stellenweise manchmal ein bisschen zu langatmig, weil er halt auch sehr in diesem ganzen Lifestyle von Julian schwelgt und sein Haus, oder sein, nicht sein Haus, aber so seine riesengroße Wohnung und sein Auto. Und wir sind sehr viel mit ihm unterwegs so. Und trotzdem hat es mir so als Milieustudie zu so einem Gigolo, der reiche ältere Damen irgendwie betreut, nicht so ganz ausgereicht, aber ich weiß auch nicht, ob mir vielleicht einfach so dieses Futter noch zusätzlich gefehlt hat, weil dieses ganze Thema mit dem Mord, der ihm angehängt wird, das kommt erst so ein bisschen später und wird dann aber auch gar nicht erstmal so krass zum Thema, bis es dann doch sehr zum Thema wird. Und er hat sich für mich persönlich so ein bisschen hingezogen. Ich verstehe die Faszination, die man auch mit diesem Film haben könnte. Richard Gere auch echt super in dem Film. Aber ich weiß nicht, ich glaube, bei mir liegt es aber auch so langsam daran, dass ich so das Gefühl habe, Paul Schrader und wie gesagt, Pascal, wenn du das jetzt hörst, bitte nicht hauen, wirklich bitte nicht hauen. Aber Schrader ist so in so einem Loop gefangen, wo er eigentlich gefühlt immer die gleiche Story erzählt, nur mit so ein bisschen anderen Aufhänger. Also es hast halt immer irgendwie so einen Typen, der irgendwie was richten muss und irgendwas klarstellen muss. Und das funktioniert halt mal gut, mal weniger gut und mal irgendwie nur semi-gut. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwer. Also ich bin ja immer gerne offen auch für solche Filme, aber so langsam habe ich das Gefühl, bei Paul Schrader bin ich jetzt doch so ein bisschen raus. Also Pascal, wenn du noch bessere Vorschläge hast, was man da gucken könnte, bin ich gerne bereit dafür, mich da auch noch auf mehr Paul Schrader einzulassen. Aber ich weiß nicht, ich habe heute das erste Mal tatsächlich einen Laptop hier vor mir stehen, um einfach besser auch mal googeln zu können. Jetzt gucken wir doch mal, was denn Paul Schrader noch gemacht hat. Wo ist es denn hier? Augenblick, Film. Es ist schon auch krass, wie viel da halt auch gemacht hat. Also natürlich auch als Drehbuchautor, aber selbst dann auch als Regisseur. Das geht ja in 1978 mit dem Film Blue Collar schon los. Und dann gab es noch einen Film namens Hardcore und dann halt 1980 American Gigolo, Cat People. Den fand ich, das war aber auch wirklich mal so ein bisschen was anderes, so ein bisschen auch mehr Horror, Supernatural Stuff, so, weil Leute sich in große Katzen verwandeln können, was dann aber ja natürlich, das klingt jetzt so abwertend, ein Remake gewesen ist von einem alten Film aus den 40er Jahren. Den mochte ich sehr. Aber dann hatte ich halt immer so das Gefühl, okay, alles, was kommt, Aber da gibt es ja so viel, meine Güte. Der Mann war echt fleißig. Ich hatte den immer nur als Drehbuchautor irgendwie im Kopf. Und der hat ja dann doch wirklich auch sehr, sehr viel. Meine Fresse. Okay, also die Liste bei Wikipedia ist lang und noch länger. Und ja, für 2024, hier steht noch einer O Canada. Auch dann wieder mit Richard Gere. Na mal gucken. Und Uma Thurman. Der wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr bei uns irgendwie rauskommen oder auch nicht, weil zum Beispiel sowas wie The Card Counter und Master Gardener kam ja auch gar nicht ins Kino, sondern irgendwie immer direkt nur auf irgendwelchen Streaming-Services. Aber ja, also Paul Schrader ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, kann man sich immer mal auch wieder angucken, aber man muss sich, glaube ich, auch so ein bisschen daran gewöhnen, dass es dann in vielen Belangen so gefühlt Taxi Driver nur nochmal recycelt ist mit anderen Figuren, anderen Szenarien etc. pp. Ja, ich habe ja gesagt, ich erzähle euch was vom Pferd und ich erzähle euch was von den Filmen, die ich so geguckt habe. Und ich weiß, wir haben ja jetzt auch ein bisschen weihnachtlich Zeit hier, so Weihnachtszeit, auch wenn das Wetter irgendwie nicht danach aussieht. Und ich werde ja auch nicht müde, über diesen Film zu sprechen. Und ich weiß gar nicht, ob wir diesem Film jemals eine einzelne Episode spendiert haben oder nicht. Aber ich spendiere ihm jetzt trotzdem nochmal 5 Minuten oder irgendwie was und rede nochmal über It's a Wonderful Life von Capra von 1946. Das ist so ein Film, der ist bei mir Tradition. Immer am ersten Advent gucke ich It's a Wonderful Life und jedes Mal heule ich am Ende dieser 2 Stunden Rotz und Wasser, einfach weil dieses Ende so wunderschön ist. Und dieser ganze Film ist ja auch so verrückt aufgebaut, weil die Prämisse ist ja eigentlich, du hast einen Typen namens George Bailey, der an Weihnachten so in der Bredouille ist, dass er sich sagt, okay, meine Familie, meine Firma braucht Geld, ich habe eine Lebensversicherung irgendwie über $10,000, wenn ich mich jetzt umbringe, dann haben wenigstens alle anderen was von mir. Und daraufhin wird ihm sein Schutzengel Clarence geschickt, der sagt so, du, sowas kannst du doch nicht machen. Und George meint aber, ach komm, wäre doch eh alles besser gewesen, wenn ich nie am Leben gewesen wäre. Und daraufhin entscheidet sich Clarence, George halt zu zeigen, was passiert wäre, wenn er nie geboren worden wäre. Und das ist natürlich so ein total verrücktes Szenario. Aber um überhaupt dahin zu kommen, haben wir erstmal die erste Stunde dieses Films, wie Clarence von Gott und Jesus und keine Ahnung was, wir sehen das immer nur so als sprechende Sternchen, gezeigt wird, wie überhaupt das Leben von George Bailey abgelaufen ist. Also wir sehen George Bailey als kleinen Jungen, dann sehen wir George Bailey in der Form von James Stewart und was er alles so macht und wie er quasi immer für andere da ist, ohne direkt an sich zu denken. Wenn sein kleiner Bruder halt irgendwie an die Uni gehen soll, dann sagt er, ja komm, geh du, ich mache hier erstmal den Familienbetrieb weiter und sowas alles und muss dann gegen den bösen Henry F. Potter kämpfen, der so der reichste Mann in dieser Stadt ist. Und da spielt halt viel einfach, es ist einfach so ein Film, der dir so das Leben eines Mannes widerspiegelt, der viel zu kämpfen hat, viel Probleme mit sich bringt und trotzdem auch immer so die schönen Sachen findet, aber irgendwann halt einfach so verzweifelt ist, dass er dieses ganze Schöne nicht mehr selber sehen kann. Und dann muss halt erst so ein Schutzengel kommen, um ihm zu zeigen, okay, guck, du hast so vielen Leuten geholfen, du hast so viele Leben und Menschen berührt, dass es doch echt doof wäre, wenn du nicht geboren worden wärst. Und Ich weiß nicht, ich habe diesen Film vor 20 Jahren, sogar noch länger, glaube ich, aber irgendwie so in dem Dreh, vor 20 Jahren das erste Mal gesehen und irgendwie hat er mich dann nicht losgelassen und ich fand es immer faszinierend, dass es tatsächlich ja früher eigentlich, als der rausgekommen ist, ein ziemlicher Flop gewesen ist und Leute den überhaupt nicht gucken wollten, obwohl James Stewart und Donna Reed, die die Hauptrolle spielt, natürlich schon auch Kassenmagneten gewesen sind, aber der war damals ein Flop. Mittlerweile ist es halt so der Weihnachtsfilm schlechthin und irgendwie auch einer der besten Filme aller Zeiten. Aber damals kam der einfach irgendwie nicht an. Und Das ist aber für mich einfach so ein Film. Ich glaube, es liegt halt daran, dass es sich wirklich diese Zeit nimmt. Und man muss sich einfach auch darauf einlassen, zu sagen, okay, der spult jetzt hier wirklich wie in so einer Art Biopic einfach das Leben von einem Typen namens George Bailey ab. Und irgendwann wird es so ein bisschen Fantasy und irgendwann wird es auch so ein bisschen alternative Zeitlinie, weil wir dann halt sehen, wie sich diese Stadt entwickelt hätte, wenn er nicht da gewesen wäre. Da muss ich mal an King of Queens denken. Weil es gibt irgendeine Folge bei King of Queens, wo Carrie und was ist denn der jetzt? Fuck. Ja, wo sie auf jeden Fall mitkriegen, dass Arthur so bestimmte Klassiker noch nie gesehen hat. Und zeigen sie ihm irgendwie Old Yeller mit dem Hund und unter anderem zeigen sie ihm auch It's a Wonderful Life. Und Arthur meint dann irgendwann, ach, ich finde die Welt, als George Bailey nicht geboren wurde, viel cooler, weil da gab es Casinos, Stripclubs und was weiß ich nicht. Ich wünschte auch, er wäre nie geboren worden. Und das ist irgendwie immer so ein Gag, den ich mit diesem Film verbinde, wo ich mir sage, okay, da hat irgendjemand den Film nicht so ganz verstanden. Ob ich diesen Spruch ungerne bringe, zu sagen, ich habe den Film nicht verstanden, deswegen muss ich euch das nochmal erklären. Aber ist ein toller, toller Film. Also ich gucke den wirklich. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, neben vermutlich Star Wars und Indiana Jones oder so. Einfach, weil ich den religiös jedes Jahr an Weihnachten beziehungsweise am ersten Advent in die Blu-ray-Box werfe und dann gucke. Und das Faszinierende ist, ich habe mir diese Blu-ray irgendwie vor 3-4 Jahren gekauft und da gibt es ja tatsächlich eine kolorierte Fassung drauf. Ich denke so, nein, wenn, dann gucke ich das schon in Schwarz-Weiß. Aber ich habe jetzt gerade die Wikipedia-Page hier offen und sehe, dass wohl an einem modernen Remake gearbeitet wird. Das war irgendwie eine Nachricht von 2024. Wo ich mir denke, oh, bitte nicht, bitte nicht. Das ist doch denn schon wieder irgendwie was. Dafür liebe ich diesen Film, glaube ich, einfach zu sehr, dass ich nicht irgendwie mit einem Remake klarkommen könnte. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch nie das Remake von Point Break, Gefährliche Brandung gesehen, weil, sorry, der Film mit Keanu Reeves und Patrick Swayze ist einfach zu übermächtig. Da könnte niemand drankommen. Was Catherine Bigelow da als Regisseurin auch auf die Leinwand gezimmert hat, ist so verdammt gut. Und ich hatte das Glück, den dieses Jahr auch im Kino zu gucken und das war nochmal irgendwie Next Level Shit. Also, das ist schon geil. Und da kannst du mir auch nicht mit dem Remake kommen und sonst irgendwie was, keine Ahnung, vielleicht wenn es Nolan macht, so. Da wird es ja eh spannend. Der macht ja jetzt auch gerade irgendwie seinen neuen Film, der hochkarätiger besetzt nicht hätte sein können, wo aber auch noch keiner so genau weiß, was es denn wird. Weil ursprünglich war ja mal das Gerücht, so ein 20er-Jahre-Film über Vampire. Jetzt ist es ja wohl irgendwas mit Helikopterpiloten und das würde natürlich vielleicht ein bisschen mehr zu Nolan auch passen, weil so Fliegen, Helikopter, keine ja, weil Nolan so viel mit Fliegen zu tun hat, das wäre wahrscheinlich eher dann Miyazaki, bei dem man sagen würde, ja, der könnte sowas auch machen. Obwohl, das wäre mal was, eine Kooperation zwischen Nolan und Miyazaki und so ein Mix aus Anime und Realfilm, auf so einem Level von Nolan, wäre auf jeden Fall spannend. Aber wie gesagt, also ein Remake von It's a Wonderful Life, ist das Leben nicht schön? Ach nee. Also, nee, wäre wirklich gar nicht meins. So, ich muss mal gucken. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich schon alleine rede und alleine mit mir podcaste, dann muss ich hier mich ja ein bisschen besser vorbereiten, weil ansonsten weiß ich am Ende gar nicht mehr, was ich sabbeln soll. Ich habe jetzt noch, weil ich gesagt habe, Sebastian erzählt euch was vom Pferd und es ist ja alles ein bisschen drunter und drüber. Wenigstens habt ihr mit City of Darkness so einen halbwegs aktuellen Film. Aber für alle, die mir so ein bisschen auf Insta unter die blonde Gefahr folgen, die wissen ja auch, ich lese ja mal das ein oder andere Buch ganz gerne. Und ich habe jetzt mal noch zwei Buchempfehlungen tatsächlich für euch, weil, hey, kontrolliert eh gerade keiner, was ich hier mache. Also nutze ich das einfach mal aus. Und wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, vielen, vielen Dank dafür, weil ich meine, erstaunlicherweise rede ich schon seit einer halben Stunde und ich habe noch ein bisschen was. Aber ich habe zwei Buchempfehlungen für euch, die sehr, sehr spannend sind, wo bei der einen wohl auch schon die Option raus ist, dass das möglicherweise eine TV-Serie werden könnte. Und das eine Buch lese ich gerade noch, das andere habe ich schon fertig gelesen. Und das, was ich fertig gelesen habe, ist der Roman Tender is the Flesh von der argentinischen Autorin Agustina Basterica. Der heißt auf Deutsch Wie die Schweine. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Worum geht's? Es ist so eine Art Dystopie. Wir leben in einer Welt, wo ein Virus dafür gesorgt hat, dass sämtliche Nutz- und Haustiere getötet werden mussten, weil die waren die Träger eines sehr, sehr für die Menschen tödlichen Virus. Und deswegen hat man Kühe, Schweine, Hunde, Katzen, alles wirklich vernichten müssen. Es gibt keine Tiere mehr. Weswegen der Protagonist, hier dann ein Typ namens Markus, auch teilweise, wenn er dann mal so in die Stadt geht, erzählt, wie still es ist. Weil es gibt halt wirklich keine Tiere. Sie haben auch versucht, die meisten Vögel irgendwie umzubringen. Trotzdem haben viele Leute noch Angst vor den Vögeln, weswegen sie in der Stadt dann immer mit Regenschirm rumlaufen, um sich vor Angriffen durch Vögel zu schützen, was auch schon so ein bisschen absurd klingt. Aber das Problem ist ja, alle Tiere sind jetzt tot. Was macht man also für die Fleischindustrie? Wie geht man damit um, dass ja einige Leute irgendwie Fleisch essen wollen, das Protein brauchen und sowas alles? Und dann kommt man halt rüber, dass einige Leute anfangen, tatsächlich Menschen zu fressen. Und das nimmt dann halt irgendwann so überhand, dass die Regierung sich dazu entscheiden, Kannibalismus zu legalisieren und es aber auch unter so institutionelle Regelungen zu packen. Sprich, es werden dann ab einem bestimmten Punkt, der The Transition im Buch genannt wird, Menschen einfach nur dafür gezüchtet, dass sie halt später gegessen werden können. Und wir haben jetzt dann halt diese Hauptfigur Markus, der in so einem Schlachthof lebt, nicht lebt, in einem Schlachthof arbeitet. Und über den erfahren wir denn, wie so diese Fleischproduktionskette vonstatten geht und wie Menschen halt wirklich gezüchtet werden, einfach nur, damit sie später dann wieder irgendwie geschlachtet werden können. Und boah, also ich sag euch, also ich lese ja auch viel so Horrorkram und gerne auch so Dystopien, aber Tender is the Flesh oder Wie die Schweine geht echt hart an die Substanz. Zum einen, weil Autorin Basterica sich auch nicht davor scheut, wirklich alles bis ins kleinste Detail zu beschreiben. Und gleichzeitig bist du aber auch auf so einem Level, wo du denkst so, ja, also gut, ersetze jedes Wort Mensch durch das Wort Kuh oder Schwein und du bist am Ende des Tages wieder bei dem, was heute in der Massentierhaltung einfach kritisiert wird, wie diese Tiere gehalten werden, wie die getötet werden und was weiß ich nicht alles, nur treibt sie das hier halt nochmal sehr viel mehr auf die Spitze und es ist so unangenehm zu lesen und gleichzeitig auch irgendwie so faszinierend, weil du dich schon dann auch fragst, okay, wie geht es noch weiter? Gleichzeitig werden denn hier auch so ein bisschen Verschwörungstheorien reingestreut. Gab es dieses Virus überhaupt oder ist es irgendwie so eine Entscheidung gewesen von mehreren Regierungen, um gegen die Überbevölkerung vorzugehen? Weil natürlich ist durch all das sehr viel auch vernichtet worden an menschlichem Leben. Und das ist schon sehr krass. Und um dem Ganzen noch so die Krone aufzusetzen, haben wir dann halt die Figur von Markus. Und am Anfang lernen wir Markus als jemanden kennen, wo wir sagen, Mensch, das ist ja noch ein richtiger Mensch, weil der ist irgendwie, der hat einen schweren Schicksalsschlag gerade hinter sich, weswegen seine Frau auch von ihm getrennt gerade lebt. Sein Vater ist in so einem Heim, weil er an Demenz leidet oder irgendeine andere Krankheit hat. Und Markus ist so ein Einsiedler, der sich zurückgezogen hat, der auch mit diesem ganzen Business eigentlich gar nicht wirklich mehr so viel zu tun haben will, der auch noch so ein bisschen diesen alten Zeiten nachtrauert, weswegen er immer gerne in so einen verlassenen Zoo geht und sich daran zurückerinnert, wie er hier das erste Mal einen Löwen gesehen hat und sowas alles. Und irgendwann im Leben von Markus passiert etwas, was natürlich mit der aktuellen Situation in diesem Roman zu tun hat, wo er etwas geschenkt bekommt. Und die Art und Weise, wie er dann damit wiederum umgeht, ist nicht in Worte zu fassen. Also es ist wirklich krass, wie sie es schafft, dass du am Anfang denkst, ja, okay, das ist jetzt unser leidender Held. Und so zur Hälfte des Romans denkst du dir, wow, okay, was ist das eigentlich für ein Typ? Und dann wiederum durch das, was man schon von dieser Welt her weiß, sieht man ja auch, dass das nicht so ganz unnormal ist und es ist ein sehr faszinierender, ambivalenter Charakter, der einem hier vorgestellt wird, wo man aber wirklich dann auch denkt so, Alter, was tust du, hör auf damit, wie kommst du jetzt auf einmal dazu, so zu entscheiden? Und passt alles so gut in dieses ganze Konstrukt von diesem Buch rein, dass selbst auch dieses bitter, bitter böse Ende denn einfach nur einem so im Hals stecken bleibt. Und so am liebsten hast du dann auch das Gefühl, okay, ja, vielleicht wäre ich nach diesem Buch dann doch Veganer. Und ich weiß gar nicht, ob ein Veganer das lesen sollte. Oder vielleicht ist es sogar auch noch für Veganer gedacht, weil sie sich dann bestätigt sehen, so nach dem Motto hier, ne, Fleisch ist Mord. Und was ist, wenn es jetzt Menschen sind? Oder so. Also da bin ich gespannt, vor allen Dingen, wenn das wirklich irgendwie auch als Serie mal umgesetzt werden soll, ist es sehr interessant, weil natürlich auch viel Politik und Philosophie und Ethik damit reinfließt und eine gute Diskussion auch über all das stattfinden kann. Und auf der anderen Seite brauchst du es aber halt auch in diesem krassen Ausmaß, weil es ist schon auch noch irgendwo so ein sehr brutaler Horrorroman, wo ich mir denke so, ja, okay, krass, also der geht sehr nah, also das will ich nur mal sagen, also der ist mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem sehr empfehlenswert. Und zweite Buchvorstellung, die ich habe, das ist ein Buch, das ich aktuell gerade lese und zwar von Paul Tremblay. Und dieser Name dürfte euch vielleicht was sagen, weil der hat das Buch geschrieben, The Cabin at the End of the World, was ja dann letztes Jahr, meine ich, verfilmt wurde von M. Night Shyamalan als Knock at the Cabin. Und wir haben ja den Podcast zu Knock at the Cabin auch gemacht, weil ich war kein Fan von dem Film, weil der Roman ist fantastisch. Es geht ja darum, dass vier Leute in so eine Hütte einbrechen und Leute gefangen nehmen, die in dieser Hütte leben, weil sie sagen, okay, ihr müsst einen von euch willentlich umbringen, um die Apokalypse zu verhindern. Und im ganzen Buch rätselst du, sind diese Leute, die jetzt hier eingedrungen sind, einfach nur irre im Kopf, irgendwelche komischen Fanatiker, oder existiert die Apokalypse wirklich? Und das Problem, was ich bei dem Film einfach hatte, ist die Tatsache, dass Shyamalan sich ja dazu entscheidet zu sagen, ja, es ist doch alles irgendwie göttlich vorherbestimmt, die Apokalypse ist doch da, bla bla bla. Der Film bleibt da sehr viel offener und letztendlich können wir uns als Leser überlegen, was hat jetzt wirklich gestimmt und was war nicht, und wir kriegen einen sehr guten Einblick in alle Figuren und können uns dann selbst irgendwie unser Urteil bilden. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich sage, das ist spannend. Und das Blöde an dem Film ist halt einfach, dass Shyamalan uns das komplett nimmt und uns einfach sagt, okay, das ist jetzt meine Sichtweise und so will ich das erzählen. Ist vollkommen okay, ist ja sein gutes Recht, aber der Autor hat sich ja dann, glaube ich, auch selbst so ein bisschen von dem Film distanziert, weil er auch gesagt hat so, naja gut, das ist eigentlich nicht, was ich mit meinem Roman rüberbringen wollte. Aber ich will jetzt gar nicht über Knock at the Cabin oder so sprechen, sondern über seinen neuen Roman, der Anfang des Jahres jetzt, glaube ich, rausgekommen ist, der auch den schlichten und einfachen Titel hat, Horror Movie, also Horrorfilm. Und ich bin jetzt bei Seite 200, deswegen kann ich auch noch nicht sagen, wie der zu Ende geht und ob der dann immer noch so glorreich genial ist, wie ich ihn jetzt hier am Anfang habe. Aber ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es geht, der ganze Roman spielt so auf drei Ebenen. Und wir haben die eine Ebene, dass irgendwann in den 90er Jahren sich so eine Gruppe von jungen Filmemachern zusammengesammelt hat, weil sie so einen Arthouse-Horrorfilm machen wollten. Und irgendwas ist bei diesen Dreharbeiten passiert. Kein Mensch hat jemals diesen Film, der auch einfach nur den Titel trug, Horror-Movie, gesehen. Es gibt wohl auf YouTube dann nur drei Szenen, die irgendwie mal rausgekommen sind. Und trotzdem hat sich um diesen Film so ein Hype entwickelt, so ein Kult-Following ist auch entstanden, weil es irgendeine mysteriöse Backstory zu diesen ganzen Dreharbeiten gegeben hat. Bis jetzt weiß ich noch nicht genau, was da passiert ist. Aber es gibt halt eine Person, die in diesem Film mitgespielt hat, in der Figur eines Typens namens The Thin Kid, also das dünne Kind oder so. Und dieser Schauspieler von damals ist jetzt halt auch unser Protagonist in der Gegenwart, der jetzt quasi so mit involviert ist in eine Art Remake von diesem Film, den es nie gegeben hat. Und wir haben halt diese drei Episoden oder diese drei Handlungsebenen. Wir erfahren einmal von den Dreharbeiten in den 90er Jahren. Zwischendurch lesen wir immer direkt auch das Skript zu Horror Movie, so wie es damals geschrieben wurde. Und wir haben The Thin Kid jetzt so in seinen 40er, 50er Jahren, wie er halt als erwachsener Mensch dabei ist, mitzuhelfen, dieses Remake irgendwie zu starten. Und das ist, wo ich mir auch denke, okay, also bis jetzt liest es sich erstmal wahnsinnig spannend. Gleichzeitig haben wir dieses Mysterium, weil wir immer noch nicht so richtig wissen, worum geht's jetzt eigentlich genau, was ist damals schiefgegangen bei den Dreharbeiten und warum gibt's jetzt überhaupt dieses Reboot und was hat es mit dem Thin Kid an sich überhaupt zu tun, wo ich mir wirklich denke, Horror-Movie könnte sicherlich irgendwann auch ein richtiges Horror-Movie werden. Sprich, irgendwer wird sicherlich in Hollywood diesen Roman auch schon gelesen haben und sich gesagt haben, ja, klingt doch ganz gut. Warum nehmen wir nicht auch das und machen da auch wieder irgendwie einen Film draus oder eine Serie? Würde sich wahrscheinlich sogar besser als Serie anbieten. Aber ich weiß nicht. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, weil das ist jetzt mein Podcast, mein Sabbel-Podcast mit mir alleine und ihr müsst zuhören und wie gesagt nochmal, wenn ihr bis jetzt hier geblieben seid, dann auch dafür danke, aber Horror Movie von Paul Tremblay kann ich euch wirklich auch nur wärmstens empfehlen und ich glaube, das war's jetzt. Also vermutlich, wenn Pascal jetzt noch hier gewesen wäre, hätten wir sicherlich noch eine halbe Stunde länger draufsetzen können, weil er mir dann erstmal erklärt hätte, warum Paul Schrader doch der fantastischste, besteste Regisseur aller Zeiten ist und warum ich ein Trottel bin, dass ich American Gigolo gut, aber nicht überragend finde. Und ich hatte ihm trotzdem auch von diesen Büchern erzählt und alles, weil ganz ehrlich, wo hätten wir über Leon der Profi groß noch erzählt, was nicht schon zu dutzenden Malen in irgendeinem Podcast erzählt wurde. Es ist immer noch ein absolut toller Film. Natalie Portmans Performance ist fantastisch. Gary Oldman war immer schon großartig in dieser Rolle von diesem komischen Bullenschurken. Und Jean Reno ist immer noch für mich so die Rolle, mit der ich ihn am meisten verbinde. So Jean Reno als Leon der Profi, das war, glaube ich, auch so mit mein erster Film, den ich gesehen habe, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Und das der alte Mann und sein Raucherhusten. Das ist immer noch ein toller Film. Also Leon der Profi, keine Frage. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt nachholen. Wer ihn schon kennt, man kann ihn auch immer noch wieder nachholen. Aber ich glaube, selbst wenn Pascal hier gewesen wäre, hätten wir nicht lange über Leon der Profi gesprochen, sondern ich hätte über diese Dinge geredet und hätte ihn gefragt, was er noch so für Filmempfehlungen hat. Ich glaube, jetzt habe ich noch einen Film von Pascal zu Hause rumliegen, nämlich Sorcerer von William Friedkin, das Remake zu Lohn der Angst. Hieß der Lohn der Angst? Das muss ich kurz, das ist immer toll. ja doch, Lohn der Angst von 1953 von Henry, ich gebe euch jetzt nicht meine schlechten französischen Kenntnisse, die nicht vorhanden sind, weil ich Russisch an der Schule hatte, aber Lohn der Angst ist halt so ein französischer Film, also da schwitze Blut und Wasser, und Sorcerer oder wie er bei uns heißt, Atemlos vor Angst von Friedkin ist halt einfach das Remake, der wohl noch krasser sein soll, und den muss ich auf jeden Fall auch noch gucken, weil die Blu-ray habe ich noch zu Hause stehen von Pascal. Ja, und das war's jetzt wirklich, ich höre jetzt auf. Nächste Woche reden wir auch wieder über normales Zeug, also da haben wir dann auch wieder gute Themen. Nicht, dass ich hier nicht gute Themen vorgestellt habe, hallo, also ihr habt gute Filmtipps und zwei Büchertipps, also besser geht's so eigentlich gar nicht, aber jetzt startet ja doch noch wieder einiges, weil wir hatten halt diese Woche auch nur diesen Podcast gehabt, weil eigentlich nicht so richtig was im Kino läuft. Also ja, Vajana 2 ist noch irgendwie am Start, aber die wichtigen großen Sachen kommen ja denn jetzt erst noch. Also wir haben ja noch Wicked, dann kommt noch Kraven the Hunter, auf den bin ich schon sehr gespannt. Der neue Herr der Ringe-Film mit The War of the Rohirrim kommt auch. Anime-Verfilmung von Tolkien, wo ich auch sehr gespannt bin, weil ich finde es schon eine sehr mutige Entscheidung, dass man sagt, okay, wir bringen das eher als Anime und nicht als Live-Action-Film raus. Aber wir haben auf jeden Fall genug Stoff. Ich glaube, nächste Woche reden wir dann tatsächlich über Wicked. Das mache ich denn mal nicht alleine. Also es soll jetzt hier auch nicht zur Tradition werden, dass ich alleine Podcasts mache. Es sei denn, ihr feiert das, dann schreibt an leinwandliebe@filmstarts.de, dann können wir auch Sebastian redet vom Pferd Folge 2 machen, und dann sabbel ich euch hier 50 Minuten die Ohren voll mit Zeug, das vielleicht interessiert, vielleicht auch nicht. Nee, aber nächste Woche mache ich Wicked dann unter anderem mit Bea von Movie Pilot, die mir dieses Musical schon so sehr hypt und mich so krass auf diesen Film vorbereitet hat, dass ich hoffe, dass er dem auch in meinen Augen gerecht wird. Weil ich bin jetzt nicht so der größte Musical-Fan, aber trotzdem sehr gespannt, weil das sieht ja zumindest so von den ersten Bildern, die ich da so aus Trailern gesehen habe, schon auch gut aus. Und ich vorsichtig, freudig, angespannt, aufgeregt nicht, aber was dieser Film so wird, über den reden wir, wie gesagt, nächste Woche. Ich sage jetzt nochmal gute Besserung an Pascal, und Markus ist schon informiert, nächstes Jahr, also im Januar, gibt es dann auch mal wieder eine kleine Trinkspielfolge mit Podcast mit Schuss. Wir haben den Film schon ausgesucht, wir wollten es eigentlich die ganze Zeit schon machen, aber ihr kennt es ja vermutlich selbst. Ja, es fehlt immer an der Zeit, und dann muss man hier auch noch Pizza essen und Chips essen und was trinken, und das muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. Aber Podcast mit Schuss holen wir auf jeden Fall nach, und dann gibt es hoffentlich nächstes Jahr auch wenigstens wirklich regulär einmal im Monat. Das wäre natürlich irgendwie schön. Muss man auch immer ein bisschen auf die Leber aufpassen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich sage vielen, vielen Dank, wenn ihr wirklich jetzt hier bis zum Schluss durchgehalten habt. Freut mich das sehr, weil, wie gesagt, es war mal ein Experiment, weil ich mich einfach zu sehr vorbereitet hatte, um all die Sachen zu erzählen, die ich euch jetzt erzählt habe. Und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder. Schreibt gerne an leinwandliebe@filmstarts.de, was ihr noch so irgendwie, keine Ahnung, für Buch. Schickt mir mal Buchtipps. Was lest ihr denn eigentlich so? Schickt mir mal Buchtipps so, weil es ist ja nicht so, als wenn mein Stapel ungelesener Bücher mittlerweile sich auf 3 Regale ausgeweitet hat, aber es geht immer noch mehr. Es geht immer noch mehr. Mein Kindle ist ja auch noch da. Das kann auch noch gut befüllt werden. Also schickt mir auch gerne mal so eure Buchtipps. So, was sind so Bücher, die man irgendwie gelesen haben muss? Kann auch wirklich, also ich lese fast jedes Genre. Solange ihr wirklich sagt, es ist gut, dann freue ich mich auch damit. Also schickt mir gerne mal Buchtipps an leinwandliebe@filmstarts.de. Jetzt nutze ich das auch mal aus. Ich sage jetzt aber wirklich, vielen, vielen Dank, dass ihr bei dieser mysteriösen Episode mit dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.